ARD.
Naja, nostalgisch in dem Sinne, dass ich schon meine Familie auch vermisse, ne? Und in dem Buch wieder auferstehen lasse. Ne? Während des Schreibens jetzt, ein Jahr lang, war ich auch mit denen im Grunde ein Jahr lang zusammen. Insofern nostalgisch, aber alles andere ist quasi Kulisse. Also das gehört halt dazu. Ich habe versucht, das so darzustellen, naja, wie ich es damals empfunden habe, aber nicht zu verklären.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Andrej Kubicek taucht ab in seine Kindheit und Jugend, nicht nur in seinem neuen Roman Nostalgia, sondern auch ganz in echt. Nadine, hallo.
Hallo.
Er hat dich ja mitgenommen auf einen Spaziergang durch seine Vergangenheit. Wohin genau?
Ja, wir sind durch Potsdam-Babelsberg gelaufen und er hat mir gezeigt, wo er in den Kindergarten und in die Schule gegangen ist. Und wir sind auch an dem Wohnheim vorbeigelaufen, an dem ehemaligen Wohnheim, muss man sagen, in dem seine Eltern heimlich zusammenwohnten, damals in der DDR 1968, als seine Mutter, eine Laotin, aus Liebe zu seinem Vater nach Potsdam zog. Kennengelernt haben sie sich in Moskau, aber damals durften sie eben noch nicht offiziell zusammenleben und er hat sie dann immer in sein Wohnheimzimmer geschmuggelt. Und wir sind gemeinsam in das Haus gegangen, in dem André als Kind glücklich war. Ja, was nicht so lange andauerte, denn Silvester 1981, da war er 12, kam raus, die Mutter hat Krebs und 5 Jahre später war sie tot. Und diese Krankheit und der Tod, die haben die Jahre seiner späten Kindheit und frühen Jugend natürlich geprägt. Und davon handelt jetzt dieser Roman Nostalgia.
Du sagst Roman und es klingt für mich auch ein bisschen nach einem Trend. Ist ja gerade trendy, dieses autofiktionale, autobiografisch grundierte Schreiben. Andrej Kubicek erzählt hier aus seiner eigenen Kindheit und Jugend, also seine Familiengeschichte.
Genau. Ja, genau. Und er hat in seinen ganzen anderen Büchern auch schon immer autobiografische Versatzstücke drin. In seiner Trilogie über eine Jugend in Potsdam zum Beispiel, da gibt es eine Figur, René, der spielt die Hauptrolle, Skizze eines Sommers. Der erste Teil stand 2016 für den Deutschen Buchpreis auch auf der Shortlist. Weiter ging es dann mit Straße der Jugend und zuletzt Der letzte Kuss. Das waren alles eher aber sommerlich leichte, so luftige Coming-of-Age-Romane, in Potsdam angesiedelt. Ne, da ging es um Internat, erste Liebe, Musik, Disco, große Ferien. Und jetzt in Nostalgia, da geht Andrej Kubicek wirklich dahin, wo es weh tut. Er weicht dem größten Schmerz in seinem Leben nicht mehr aus, so sagt er es selber, sondern er traut sich mitten rein und verarbeitet hier eben die Krebserkrankung und das Sterben seiner Mutter und auch das Schicksal seines kleinen Bruders. Der war durch eine missglückte Kopfoperation geistig behindert und ist wirklich nur ganz kurz nach der Mutter gestorben auch.
Puh, das klingt nach ziemlich schwerer Kost, oder?
Ja, das ist ein Buch, das mich wirklich tief berührt hat. Also Andrej Kubicek hat sich wirklich hier den Verlust und die Trauer von der Seele geschrieben. Aber gleichzeitig hat er auch überzeugende Literatur geschaffen. Also er webt wunderbar dichte Szenen und Sätze und wechselt hier die Perspektive vom Kind und Jugendlichen hin zur Mutter. Und das gibt der Geschichte der Eltern, also dieser Vorgeschichte und den Verhältnissen in der DDR, dann auch einen eigenen Raum und macht den Blick nochmal auf. Und ich finde, er trifft hier wirklich genau den richtigen Ton und kann der ganzen Tragik dann auch doch immer wieder etwas Absurdes und Komisches abbringen. Aber ja, also hart ist die Geschichte und trotzdem habe ich dieses Buch gerne gelesen. Und ja, wichtig ist übrigens das Lesen generell auch für Andrej Kubicek immer gewesen. Und welches Buch er gerade wiederentdeckt hat, darüber haben wir uns auch unterhalten auf diesem Spaziergang in Potsdam, den wir übrigens chronologisch machen. Sein Buch ist nicht chronologisch, ne? Da erzählt er überhaupt nicht chronologisch, aber wir machen das. Wir gehen erst dahin, wo seine Eltern die erste Zeit in der DDR gemeinsam verbrachten in Potsdam und reisen dann in seine Kindheit und Jugend.
Und weil dieser Podcast genau dahin geht, wo Romane spielen oder entstanden sind, folgen wir dir jetzt nach Potsdam-Babelsberg. Das ist da, wo ganz in der Nähe Filme gedreht werden, wo der Autor Andrej Kubicek aufgewachsen ist und wo seine Romane spielen, auch der neueste Nostalgia.
Also wenn man hier in Potsdam-Babelsberg spazieren geht, betritt man die Romanlandschaft von Andrej Kubitschek.
Ja, absolut.
Und ja nicht nur die Romanlandschaft, sondern natürlich auch die echte Kindheitslandschaft.
Ja, ja. Ich versuche in den neuen Gebäuden die alten Geschäfte wieder zu erkennen. Dort, wo die Pizzeria ist, dort war die Akademiebuchhandlung.
Und du hast mir auch gerade schon gezeigt, da vorne war dein alter Kindergarten, ne?
Da war mein Kindergarten, ja. Und jetzt gehen wir mal dort rüber in die Virchowstraße. In der Virchowstraße hat die Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften, in der mein Vater 1968 ein junger Assistent war, Wissenschaftlicher, ein Ledigenwohnheim betrieben. Und dort hat mein Vater ein Zimmer bewohnt und 1968 hat er dort meine Mutter hineingeschmuggelt, die eigentlich nur ein Urlaubervisum für die DDR hatte. Aber das Schlimmste daran war, dass das Wohnheim im Grenzgebiet lag. Das heißt, das war absolut verboten, dort jemanden hineinzuschmuggeln und erst recht jemanden aus dem zwielichtigen Ausland.
Da haben deine Eltern ziemlich viel riskiert für ihre Liebe, kann man so sagen, ne?
Ja, Liebe macht ja blind und dumm wahrscheinlich.
Also deine Eltern haben sich in Moskau kennengelernt, schreibst du ja in deinem Roman. Und deine Mutter kommt eben aus Laos. Und die Familie deiner Mutter hatte sie sozusagen verstoßen, weil sie sich eben in einen Arbeitersohn aus der DDR verliebt hatte und mit ihm eben in die DDR gehen wollte. Man muss dazu sagen, dass Laos damals noch kein sogenannter Bruderstaat war, ne?
Ja, sondern... Selbst das hätte nicht sehr geholfen. Ne? Also man konnte ja auch als DDR-Bürger nicht in die sogenannten Bruderstaaten einfach fahren. Oder das waren ja auch keine richtigen Verbündeten. Das waren diese sogenannten Entwicklungsländer, die auf dem Weg zum Sozialismus waren. Und hier hat im Grunde das Grenzgebiet begonnen.
Was wäre denn passiert, wenn sie erwischt worden wären?
Ja, das weiß ich nicht. Also die Stelle an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften war ja im Grunde schon eine Degradierung für meinen Vater, der ja eigentlich in den diplomatischen Dienst hätte eintreten sollen. Darauf war ja sein Studium in Moskau ausgelegt. Und durch diese Liebesgeschichte mit meiner Mutter ist das natürlich sofort flach gefallen. Und da hat er dann als junger Mann dieses Zimmer in dem Wohnheim hier in der Virchowstraße bekommen. Nummer 20, hat mein Vater gesagt.
Ja, 20 ist ja, da, auf der anderen Seite. Ja. Mhm. Ja, jetzt wohnen hier offenbar mehrere Familien, Parteien drin.
Ja, relativ viele. Mhm. Schöner Garten, schöne Terrasse und denkmalgeschützt.
Wie oft bist du hier denn entlang spaziert oder überhaupt so an den Orten gewesen, um deinen Roman Nostalgia zu schreiben?
Also eigentlich nur einmal, um zu kontrollieren, ob alles halbwegs stimmt.
Ah ja?
Ja, ja. Das reicht halt ja tatsächlich, wenn man alte Fotos hat und alte Landkarten sind immer sehr nützlich. Schon allein was die Straßennamen betrifft, die früheren, hat aber alles gestimmt. Da kann ich mich zum Glück irgendwie auf meine Erinnerungen verlassen.
Also das heißt, du musstest gar nicht wirklich so oft vor Ort sein, um dich überhaupt in diese Zeit zurückversetzen zu können.
Nein, das ist ja eher das Gegenteil. Also wenn man das jetzt so sieht, wie es renoviert ist, wie Neubauten hier stehen, also das versaut einem ja eher die Erinnerung, als dass es sie stärkt oder so. Ne? Mhm. Es geht dann tatsächlich eher so um Abschätzen von Entfernung, um so ein Gefühl für das Viertel zu bekommen.
Und wann hast du angefangen, mit deinem Vater zu sprechen über diese ganzen Erinnerungen, seine Erinnerungen, die Geschichte der Liebe zu deiner Mutter und so weiter?
Na, ehrlich gesagt, ganz spät, fast schon zu spät, weil mein Vater von sich außer mir nicht so viel erzählt hat. Also was auch im Grunde ein Anlass war, das Buch zu schreiben, um mir das selbst mal klarzumachen, wie das alles war, in welchem Jahr, was passiert ist und so. Und dann habe ich ihn letztes Jahr gebeten, mir das mal aufzuschreiben, also diese, im Grunde den Ablauf der Geschehnisse Ende der 60er Jahre. Und das hat er dann noch gemacht. Und das war eine der letzten Sachen, die er noch aufschreiben konnte, dann, bevor er dann richtig krank geworden ist. Also das war im Grunde auf den letzten Drücker.
Hast du denn auch irgendwie gemerkt, dass es für ihn auch nochmal wichtig war oder dass er das auch gut fand, dir das nochmal zu erzählen und aufschreiben zu können?
Ja, ich glaube ja. Also mein Vater hat diese Sachen ja dann schon erzählt, aber eben nicht mir, sondern seiner zweiten Frau. Also ich denke, er fand es auch gut, dass es alles zusammengefasst jetzt nochmal ist in diesem Roman. Und er hat ihn auch angefangen zu lesen. Bis auf Seite 200 ist er gekommen. Und dann hat ihm erstmal seine Krankheit dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich hab natürlich noch die Hoffnung, dass er den Rest auch noch vielleicht schafft zu lesen. Jetzt könnten wir uns eigentlich da durchschlagen.
In Richtung?
In Richtung Hubertusdamm, dort, wo sich, wie gesagt, die erste eigene Wohnung meiner Eltern befand.
Wo du aufgewachsen bist und dein Bruder, ne?
Genau, und zwar bis 1980. Mhm. Und dann sind wir wegen eines Zimmers mehr dann nach Waldstadt 2 gezogen. Mhm. Ja, und wegen eines Zimmers mehr habe ich sozusagen auf einen Schlag alle meine Freunde verloren. Also das war schon bitter irgendwie. Dann war ich auch so in einem Alter, wo man nicht mehr so leicht neue Freunde findet.
11 warst du da,
ja,
ne?
Genau, 11. Da ist man schon mehr häufiger bei sich.
So kurz vor der Pubertät.
Ja, genau.
Ja. Ach, das ist aber schön hier. Bäume ragen hier über die Straße und bilden ein Dach. Das ist ein richtig altes, großes Kopfsteinpflaster.
Das ist schon sehr schön. Und die Bäume sind richtig, richtig groß. Also der ist ja hier 20 Meter hoch.
Und hier konnte man früher nicht durchlaufen.
Das war hier zumindest auch schon wieder Grenzgebiet, nehme ich mal an. Und irgendwann war dann da vorne Schluss.
Du widmest das Buch deiner Tochter, ne?
Ja. Im Grunde ist hier auch so ein Anlass, neben dem Alter meines Vaters und meiner eigenen Neugier auf den Teil meiner Geschichte, der mir irgendwie gar nicht präsent war, das zu erzählen, um ihr einfach klarzumachen, woher sie kommt, ne? Ja, und warum es manchmal alles komisch ist. Im Grunde wollte ich ihr das erzählen, bevor es zu spät ist. Meine Mutter hat ja auch versucht, ihr Leben aufzuschreiben, aber da war es eben schon zu spät gewesen. Okay. Dann hatte sie keine Kraft mehr und ist gestorben. Und sie hat mir so ein Packen Blätter hinterlassen, den ich sehr lange nicht aufgemacht habe. Der war zugeklebt, also so ein A5-Umschlag und ziemlich dick. Und ich dachte immer, ja, da ist die Geschichte drin. Und irgendwann bist du bereit, das zu lesen und dann erfährst du alles. Und dann habe ich das gemacht. Das war 2010, 11, bevor ich diesen anderen Roman geschrieben habe, Der Genosse, die Prinzessin und der liebe Herr Sohn. Man dachte, da hätte ich jetzt ganz viel Material und könnte mich auch wieder meiner Mutter auf diese Weise annähern. Und dann mache ich das auf. Und dann sind drei Blätter beschrieben und der Rest sind leere Karteikarten. Ne?
Oh je. Ja. Was war das für ein Gefühl? Weißt du das noch?
Das war ganz furchtbar. Also, das war richtig schlimm. Aber uns im Labyrinth vom Babelsberg verirrt.
Ja, ich habe auch gerade gesagt, ich wüsste jetzt überhaupt gar nicht, wo ich bin.
Ja, das Gute ist, dass die Entfernungen hier nicht allzu groß sind. Man kann zur Not immer umkehren und den Weg zurücklaufen.
Also wir sind am Hubertusdamm angelangt, wo du die ersten Jahre deiner Kindheit verbracht hast.
Ja, ganz genau, wo ich eingeschult wurde und dann vorher auch in den Kindergarten am Ende der Straße gegangen bin. Man muss schon sagen, das ist ein ziemlich idyllisches Neubaugebiet.
Sehr idyllisch, ja.
Mitten reingepflanzt in das Komponistenviertel aus lauter Einfamilienhäusern und Gärten bestehend. Ja, aber mittlerweile sind die Bäume, die damals alles solche Krücken waren, auch richtig groß geworden. Ja, und unser alter Spielplatz.
Ach, den gibt's noch.
Und da ist so ein Haselnussbaum, den gab es damals auch schon.
Ah ja.
Da haben wir uns mal Haselnüsse geholt und da, wo jetzt dieses gelbe Haus steht, da waren Garagen. Da konnte man auch wunderbar spielen. Und auf der Wiese haben wir immer Fußball gespielt. Das ist unser Block hier. Ja. Sollen wir mal gucken?
Mhm.
Ja, hier 38 ganz oben.
Ah, hier habt ihr gewohnt, ja?
Ja. Da ganz oben.
Da, wo jetzt ein Fenster aufsteht.
Da. Hallo.
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 Ich habe hier früher mal gewohnt.
Wir wohnen nur unsere Kinder. Ich passe bloß auf den Hund.
Ach so, ich habe hier selber mal als Kind gewohnt, ganz oben. Und wollte mal gucken, wie es aussieht mittlerweile.
Ja. Ich konnte das vorher hier gar nicht. Nur die Kinder.
Ah, okay.
Tschüss. Tschüss.
Das ist noch original hier. Das ist toll. Das ist hier alles noch richtig Holz. Richtige Schreinerarbeit, das ganze Gelände.
Das Treppenhaus deines alten Wohnhauses.
Ja. Hier hat meine beste Freundin gewohnt, Katrin Nisti. Ja, und das ist der berühmte Wäschetrockenplatz, der auch in dem Buch vorkommt.
Da sieht man noch die Wäschetrockenstangen da unten.
Genau, aber da waren viel mehr früher. Und hier haben wir gewohnt. Da hat man besser von Henry gewohnt.
Also ganz oben links.
Genau.
Wie ist das jetzt gerade hier für dich hier zu stehen?
Ja, ich habe ja sozusagen während des Schreibens quasi dauernd hier gestanden, nur war ich halt nicht da.
Hast du da mal eingeklingelt?
Nee, das fände ich auch nicht gut, wenn mich jemand in meiner Wohnung hochschrecken würde.
Wenn du jetzt hier so durchgehst, was kommt dir da so zuerst durch den Kopf? Was für Erinnerungen? Sind das so Gerüche oder sind das so, ja, was fällt dir zuerst ein?
Das sind meine Freunde, die Kinder, also die Gleichaltrigen. Ganz viel Leben hat sich auch dafür hier wenn es warm war, hier auf der Straße abgespielt. Da haben die Eltern mit den Kindern Federball gespielt und auch die Eltern untereinander. Oder man saß da einfach so am Rinnstein.
Aber schöne Erinnerung.
Ja, ja. Ich denke mal, wenn wir jetzt in so eine Wohnung gehen würden, hätte ich das gleiche Gefühl wie jetzt hier. Als wir gerade ins Wohngebiet eingebogen sind, ist es alles viel kleiner, als ich das in Erinnerung habe.
Sollen wir uns mal kurz auf die Bank setzen?
Ja.
André, dein Buch heißt ja Nostalgia, ne? Ich finde ja aber nicht, dass dein Buch nostalgisch ist. Ich finde nicht, dass du in Erinnerungen schwelgst oder sie irgendwie verklärst, sondern dass du zwar sehr zärtlich, aber doch auch schonungslos auf die Vergangenheit blickst, auf deine Kindheit blickst, auf deine Jugend blickst. Oder würdest du sagen, du bist doch etwas nostalgisch?
Naja, nostalgisch in dem Sinne, dass ich schon meine Familie auch vermisse, ne? Und in dem Buch wieder auferstehen lasse. Ne? Während des Schreibens jetzt ein Jahr lang war ich auch mit denen im Grunde ein Jahr lang zusammen. Insofern nostalgisch, aber alles andere ist quasi Kulisse. Also das Neubaugebiet hier, das Neubaugebiet dort, das gehört halt dazu. Ich habe versucht, das so darzustellen, wie ich es damals empfunden habe, aber nicht zu verklären.
Ja, ein Jahr lang hast du jetzt wieder Zeit mit deiner Familie verbracht. Wie war das für dich? Also ich kann mir vorstellen, dass das schon auch schmerzhaft war, oder?
Ja, aber das war eher beruhigend, weil ich mich ja genau darum im Grunde 30 Jahre gedrückt habe. Ne? Also ich habe 30 Jahre diese ganze Familiengeschichte, vor allen Dingen diese Krankheiten, alle verdrängt. Und das war klar, war das jetzt nicht angenehm, besonders diese eine Stelle da, ein, zwei Stellen zu beschreiben. Aber als es dann erledigt war, war die Erleichterung tatsächlich größer.
Fühlst du dich jetzt befreit?
Ja, absolut, ja.
Ist denn dieses Buch auch eine, also würdest du sagen, denn eine Art Therapie für dich gewesen? Oder ist es das Schreiben generell für dich?
Naja, man gibt es ja nicht gerne zu, aber klar, das ist ein therapeutischer Effekt, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die einen sozusagen nicht loslassen, weil man sie nicht rechtzeitig losgeworden ist. Ne? Eigentlich, meine Tochter, nachdem sie das Buch gelesen hat, hat gesagt, ja, eigentlich hättest du in Therapie gehen müssen oder so. Ne? Da sind ja die Kinder heute viel aufgeschlossener, aber das war eigentlich nie eine Option, in der DDR oder Post-DDR, ne? Zur Therapie zu gehen. Da gehen sozusagen nur Schwächlinge hin, war sozusagen die Erzählung.
Also hast du geschrieben?
Ja, genau. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das jetzt mal tatsächlich das jetzt mal loswerden muss, um auch dann demnächst mal zu rein fiktionalen Stoffen zu kommen oder so. Ne? Also das war auch so eine Sache, die mir im Grunde auch im Weg gestanden hat.
Ja, du hast dich in deinen früheren Büchern eben auch immer schon mit Teilen deiner Autobiografie hast du mit eingeflochten, sage ich mal, immer reingebracht. Ne? Also Skizze eines Sommers. Oder
das ist im Grunde es wird angerissen, aber letztendlich ist es auch eine andere Art von Verdrängung gewesen. Ne? Die Mutter in Skizze eines Sommers ist dann einfach tot. Ne? Und das ist natürlich die einfachste Weise, sich so einer Sache zu entledigen. Ne? Mhm. Aber ich wollte mir einfach ein schönes 1985 für mich selber nachträglich erfinden. wenn schon das reale 85 nicht so doll war. Und der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn, da spielen ja große Teile hier, werden einfach diese idyllischen Seiten der Kindheit, die wirklich in meinem wirklich Leben nur sehr kleinen Raum eingenommen haben, die werden da einfach überbetont, was im Grunde auch nicht richtig ehrlich ist, ne? Und auch eine Art des Verdrängens war.
Und in diesem Buch, in Nostalgia, da stellst du dich jetzt tatsächlich diesen ganzen unangenehmen, schmerzhaften, verdrängten Dingen, also der Krebserkrankung deiner Mutter, die dann ja auch daran stirbt, vorher aber wirklich lange auch wie ein Schatten, ja, nur noch in der Wohnung Zeit verbringt, auf dem Sofa liegt, im Grunde genommen nichts mehr kann, während du ja, also der Erzähler auch im Roman, André heißt er ja auch wie du, ja, immer mehr in seine Pubertät kommt und, ja, ja. Ne, und rausgeht.
Er muss beide Sachen unter einen Hut bekommen und ja, das ist, es gelingt ihm im Grunde nicht. Ne? Er muss gut in der Schule sein. Sein Bruder ist ein weiteres Problem, in Anführungsstrichen, in der Familie.
Der Bruder ist nach einer missglückten Operation geistig behindert.
Genau.
Und du widmest ja auch dieses Buch deiner Mutter und deinem Bruder im Nachgang sozusagen,
ja, ja,
in Erinnerung an.
Genau, das ist, im Grunde ist das Buch ein Denkmal für unsere, sagen wir mal, missglückte Familie. Oder wie soll man das ausdrücken? Also, war ja der Versuch, eine Familie zu gründen, und der ist relativ früh gescheitert.
Wobei es ja auch wirklich viel Liebe gab, ne? Viel Liebe und Zuwendung untereinander, oder? Also oder würdest du das nicht so sagen? Ich meine, es gab auch Spannungen, die du ja auch aus der kindlichen und jugendlichen Sicht beschreibst. Also du bleibst ja relativ lange sehr konsequent bei dieser Kindersicht und Sicht eines Jugendlichen, der die Dinge eben beschreibt, auch den Streit unter den Eltern zum Beispiel. Ja. Aber ich habe schon so das Gefühl, zumindest die Beziehung zur Mutter war doch von viel Liebe auch geprägt.
Naja, klar, aber halt nur so lange, bis dann die Krankheit dazwischen kam. Ne? Und in der Rückschau ist es natürlich alles dominiert vom Ende. Und ich musste da tatsächlich eher dran arbeiten, die guten Momente mir zu vergegenwärtigen als des Endes, die immer präsent waren. Also auch wenn ich zum Beispiel in Träumen denke, kommt meine Mutter immer nur als jemand vor, der sehr krank ist und nie als junge Frau oder funktionierende Mutter. Also.
Du hast ja jetzt ein Buch geschrieben, das einfach deine Familie beschreibt und dein Leben beschreibt. Es ist aber trotzdem ja keine Autobiografie. Es ist ein Roman. Es ist Literatur. Und du erzählst auch nicht als Ich-Erzähler. Du hast dich für die dritte Person als Perspektive, als Erzählperspektive entschieden. Warum?
Das hat tatsächlich ganz praktische Gründe, weil ich nicht schon wieder über die Mutter als allwissender Erzähler erzählen wollte. Also das habe ich ja in der Genosse, die Prinzessin und so weiter versucht. Und ich habe einfach gemerkt, dass genau das diese Distanz erzeugt hat, die man eigentlich nicht gebrauchen kann in so einem Buch. Also aus der Rückschau auf die Dinge zu gucken, statt versuchen, das Ganze nochmal mittendrin stehend zu erfassen. Deswegen auch die Perspektive des Jungen, ne? Ja, die durchgehalten wird, solange es nötig ist. Und deswegen auch der Wechsel in die Perspektive der Mutter, in Szenen, die der Junge nicht erzählen kann.
Ja, das kam für mich ziemlich überraschend. Also mich hat es sehr überrascht, dass plötzlich die Perspektive auf die Mutter umschwenkt, um eben die Jahre natürlich zu erzählen vor der Geburt des Sohnes oder der Söhne, das Kennenlernen der Eltern, das Ankommen in der DDR und so weiter. Und dann aber natürlich auch reisen wir mit der Mutter auch nochmal nach Laos. Da ist sie schon sehr krank. Also sie kann dann nochmal ihr Geburtsland besuchen, ihre Familie noch einmal sehen. Und als sie zurückkommt nach Potsdam, wenig später stirbt sie dann.
Das stimmt auch. Sie ist direkt
Also es gab diese Reise wirklich, ja?
Ja, ja. Und sie wurde auch direkt vom Flughafen mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und ist dann einen Tag später gestorben. Also das war tatsächlich so. Das waren tatsächlich noch heiklere Stellen als diese Krankheitsgeschichten, also das Sterben der Mutter quasi greifbar zu machen.
Ich finde ja, dein Buch gewinnt sehr auch nochmal durch den Wechsel der Perspektive, weil das den Blick auch nochmal weitet auf auch nochmal ein anderes Kapitel der DDR quasi und auch auf die Herkunft eben der Eltern. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Laos? Ich glaube, du warst auch mal da, ne?
Ja, ich weiß nicht, ja. Irgendwann denkt man ja, man hat da irgendein Verhältnis und es gibt da irgendwie sogenannte Stimme des Blutes oder sowas. Und dann bin ich da hingefahren und meine Großmutter hat noch gelebt. Das war wirklich schön, war schon so ein bisschen müde und krank. Aber ich habe gemerkt, dass sie mich erkannt hat und sich gefreut hat, mich zu sehen und so. Aber die jüngeren Leute, die waren natürlich alle mit sich selbst beschäftigt. Die haben alle ihre eigenen Leben. Und klar, man kommt dann zum Besuch und wird dann höflich behandelt und so weiter und bekommt auch den Ehrenplatz an der Tafel. Aber man merkt schon, dass man da einfach nicht dazugehört. Ne? Ja, auf dem Papier ist man verwandt mit den Leuten, aber im Grunde sind es Fremde.
Würdest du nochmal hinfahren?
Also mein eigenes Bedürfnis ist relativ klein. Ich glaube, es wäre tatsächlich größer, wenn ich nicht wüsste, dass es dort Verwandte gibt, denen ich dann eventuell meine Aufwartung machen müsste. Meine Tochter zieht es da interessanterweise eher dorthin, also ihre Wurzeln zu erkunden. Und vielleicht fahre ich mal mit meiner Tochter dorthin.
In deinem Roman geht es auch immer wieder um Alltagsrassismus, ne? Also deine Mutter und du, ihr seid aufgefallen, weil ihr anders ausgesehen habt und in Potsdam wurdet ihr angestarrt. Das beschreibst du immer mal wieder, das taucht immer mal wieder so auf als etwas relativ Normales, was so zum Alltag gehört hat. Und du warst dann gerne in Berlin, weil in Berlin es viel mehr Leute gab aus dem Ausland, die da gelebt haben, ja, auch viele Diplomaten und so weiter.
Das ist mir nicht so aufgefallen, als wenn man der Einzige war.
Wie groß und verbreitet war dieser Alltagsrassismus in der DDR? Wie hast du das empfunden als Kind?
Das war einfach lästig. Ne? Ich wollte ganz normal sein. Und dann, also das war jetzt auch nicht besonders aggressiv, aber das war immer so ein Misstrauen im Blick. Was allerdings tatsächlich nur auf der Straße war, so innerhalb der Schule oder im Ferienlager oder so, da gab es sowas nicht. Ne? Das war dann immer, wenn man, immer ist jetzt auch übertrieben, aber sowas hat dann auf der Straße stattgefunden.
Ne? Hat dich das irgendwie groß noch beschäftigt oder war das auch mal nicht nur lästig, wie du sagst, sondern eben auch mal, ja, weiß ich nicht, auch mal irgendwann gefährlich oder hatte das größere Auswirkungen?
Na, ich habe dann immer geguckt, ob da größere Kinder sind, die mir irgendwas hinterherrufen können oder so. Und wenn ich dachte, naja, der sieht so aus, als könnte er, dann bin ich dann irgendwo anders hingegangen oder woanders lang gegangen und habe den Kontakt vermieden. Also gefährlich geworden sind solche Sachen dann erst tatsächlich so ab 85, als dann hier so diese Nazi-Skinhead-Bewegung aus dem Westen rüber geschwappt ist und die es dann auch in Potsdam gab. Und richtig gefährlich geworden ist es dann nach der Wende, wo quasi hier Anarchie herrschte und immer mehr von diesen Skinhead-Banden hier durch die Straßen gezogen sind. Da wurde ich dann auch tatsächlich angegriffen. Am Brauhausberg war das, als ich mit meiner Freundin da unterwegs war. Und dummerweise wollten wir denselben letzten Bus nehmen wie so eine Horde betrunkener Skinheads. Und da hat dann auch einer seine Pistole geschossen, die zum Glück dann nur eine Gaspistole mit Leuchtspurmunition war und mich schön auf dem Rücken getroffen, während ich da über die Straße gerannt bin.
Warum glaubst du, haben die so viel Zuspruch gefunden?
Ich weiß nicht, ich glaube in der DDR, das gab es ja dann schon ab Mitte der 80er, wie gesagt, und das war einfach, ich glaube, eine größere oppositionelle Jugendbewegung in so einem antifaschistischen Staat als so eine konnte es nicht geben. Ne? Das war einfach viel krasser als irgendwie Punker oder Gruftis, Neonazi zu sein. Also das war einfach das, was die Obrigkeit am meisten schockiert hat, glaube ich, dass in ihrem Staat solche Leute existierten. Also es war die größtmögliche Provokation in der antifaschistischen DDR, Nazi-Skinhead zu sein. Ne?
Es stehen 3 Landtagswahlen an in Thüringen, Sachsen, Brandenburg. All das, was wir gerade erleben, in welcher Linie siehst du das? Wir haben gerade darüber geredet, dass es das eigentlich nicht geben konnte, durfte in der antifaschistischen DDR und aber quasi ja eigentlich nur weggedrückt und verdrängt wurde. Siehst du da eine Linie zu ja, bis heute sozusagen?
Ich weiß nicht, ob es da so eine Linie gibt, aber ja, was ich gerade gesagt habe, ich denke, es ist immer noch so, die größtmögliche Provokation gegen das System ist immer noch, ja, mit diesen Nazi-Sachen zu spielen, ist vielleicht das falsche Wort, aber damit zu kokettieren. Ne? Ich denke, dass da auch tatsächlich viel so einfach die pure Provokation ist. Gefährlich wird es natürlich dann, wenn das wieder in so Schlägertrupps auf der Straße mündet, was ich jetzt leider auch schon ein paar Mal gelesen habe. Ja, na, ich hoffe, wir erleben nicht keine Renaissance dieses 90er Jahre rechtsradikalen Straßenterrors, sagen wir es mal so.
Machst du dir denn Sorgen wegen der anstehenden Landtagswahlen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich denke, die sind auch auf dem absteigenden Ast jetzt gerade in den letzten Umfragen und tatsächlich durch dieses Personal. Also da steht man ja manchmal fassungslos wie davor vor den Leuten, die dort in irgendwelche Ämter gekommen sind oder Spitzenkandidaten sind. Nee, ich denke, noch braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Ja, es gibt ja jetzt auch eine, sagen wir mal, nicht rechtsradikale Protestpartei, die wird denen schon einige Stimmen abnehmen, denke ich mal. Mal nüchtern abwarten, was passiert, und dann kann man immer noch, was weiß ich, schreien oder ausreißen.
Wir haben Bücher mitgebracht, jeweils. Jeder hat jeweils ein Buch mitgebracht, das wir empfehlen möchten. Möchtest du anfangen?
Ja.
Du hast gerade ein Buch aus deiner Tasche gezaubert, das du dabei hast, weil du es gerade liest, nehme ich an. Joseph Conrad, Herz der Finsternis.
Ich muss dazu sagen, während ich schreibe, also ein Jahr lang, lese ich keine Bücher. Ne? Und außer Sachbücher. Und in dem Jahr, wenn ich nicht schreibe, da habe ich mir jetzt angewohnt, in den letzten Jahren einfach Sachen nochmal zu lesen, die mich in meiner Kindheit oder beziehungsweise eher Jugend und in dem jungen Erwachsenenalter beeindruckt haben, nochmal zu lesen, um zu gucken, behalten die ihre Kraft durch die Jahre oder war das alles nur Murks oder warum fand ich das damals gut? Und da bin ich jetzt auf Conrad nochmal gestoßen, Herz der Finsternis. Und ich habe das damals als 18-Jähriger, fand ich das relativ langweilig, und auch weil die Sprache nicht ganz einfach ist, aber es geht mir auch zu langsam voran und so weiter. Aber ich habe es auch als Abenteuerroman, als leicht zähen Abenteuerroman gelesen. Und dann habe ich natürlich dann nach der Wende den Film gesehen, Apokalypse Now mit Marlon Brando, was einer der ganz großen Filme ist, der auch nur, scheinbar ein Kriegs- bzw. Antikriegsfilm ist. Und dann habe ich mich gewundert, als ich dann irgendwann gehört habe, das ist nach dem Buch Herz der Finsternis von Conrad. Und dann habe ich das nochmal gelesen und fand das schon besser. Und 20 Jahre später, sind wir da schon? Ja, 20 Jahre später habe ich es jetzt nochmal gelesen. Und ich muss sagen, es ist einfach ganz großartig. Ich glaube, das ist in meinen persönlichen Charts jetzt mindestens auf Platz 3 bis 6 vorgeschossen, weil es natürlich nicht nur ein Abenteuerroman ist, sondern auch ein Roman über das eigene und das Fremde, über die Angst vor dem Fremden und natürlich auch über Kolonialismus und Barbarei und wer ist jetzt der Barbar. Das sind einfach, im Grunde ewige Fragen, die dort behandelt werden, genauso wie im Grunde aktuell politische. Schon aus Gründen der Nachhaltigkeit kann ich nur empfehlen, alte Bücher aus der Bibliothek einfach nochmal zu lesen. Ich habe so ein altes DDR-Exemplar, wo immer doppelt so viel auf einer Seite steht, und das sehe ich nicht mehr so richtig. Deshalb habe ich mir das Exemplar meiner Tochter ausgeborgt, was ich ihr allerdings auch geschenkt habe letzte Weihnachten.
Hat sie es auch schon gelesen?
Ja, und sie hat sich da ein bisschen durchgequält. Und ich habe es jetzt eigentlich auch nochmal gelesen, aus Solidarität und damit wir uns später darüber unterhalten können und zusammen auch den Film gucken können, den sie noch nicht kennt.
Okay. Ja. Macht ihr das öfter? Also kannst du dich mit deiner Tochter gut über Literatur, über Bücher austauschen?
Ja, lustigerweise schon. Ne? Also obwohl sie ja ein Fach studiert, womit sie relativ ausgelastet ist, hat sie jetzt seit 2-3 Jahren also richtig das Lesen von so Klassikern für sich entdeckt. Angefangen hat es tatsächlich mit Der Fremde von Camus, was wir auch noch parallel gelesen haben und uns dann darüber unterhalten haben. Mhm. Das ist schon schön.
Ja, das glaube ich. Ja. Liest sie eigentlich deine Bücher auch?
Das neue Buch ist jetzt das zweite, was sie von mir gelesen hat. Und das erste war Skizze eines Sommers. Aber ich zwinge sie nicht dazu. Also das kann sie später immer noch machen oder auch nicht.
Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ich hole es mal raus. Ein schmaler Band, dafür sehr knallig.
Kafka ist der Lieblingsautor meiner Tochter.
Aha. Ja. Ich habe nämlich mitgebracht, Franz Kafka, ein Landarzt, illustriert von Kat Menschik. Kat Menschik ist eine Illustratorin aus Berlin, die eine Reihe bei Galliani Berlin hat, illustrierte Lieblingsbücher. Und dieser Band war tatsächlich der erste in dieser Reihe. Und jetzt zum 100. Todestag am 3. Juni ist das also nochmal neu aufgelegt worden. Es ist ein sehr poppiger, schmaler Band, knallpink. Mit bunter Schrift steht der Titel auf dem Einband. Innen drin ist es knallig gelb. Also 14 Geschichten sind drin, die Franz Kafka zwischen 1914 bis 1917 geschrieben hat. Und im Original ist dieser Band auch 1920 so erschienen. Und das macht total Spaß, darin zu lesen. Also die Geschichten sind teilweise nur 2 Seiten lang. Dann gibt es wieder Geschichten, die sind länger. Zum Beispiel die Titelgeschichte Ein Landarzt erzählt eben von einem Arzt, der nachts zu einem kranken Jungen gerufen wird. Und dieser Text gerät zu einer Mischung, wie so oft bei Kafka, aus Traumsequenzen, also Traumanmutungen. Es gleitet so ins Surrealistische und dieses Ineinandergleiten von verschiedenen Realitäten finde ich ja so faszinierend. Dazu gehört zum Beispiel auch diese surrealistisch anmutenden Amtsstrukturen und Amtsgebäude zum Beispiel. Ja. Und das regt natürlich auch die Fantasie der Illustratorin an. Also das ist eben versehen mit vielen Illustrationen. Teilweise sind die in so Grau- und Brauntönen ziemlich unheimlich gehalten. Dann sind sie wieder, ja, fast schon witzig, bunt. Tatsächlich gewinnen sie diesen Texten auch so eine Art von leichter Seite ab oder humorvoller Seite, die ja Kafka auch gehabt hat, die man immer gar nicht so kennt. Und ich finde das ein sehr, sehr schönen Band, so als Lesebuch für zwischendurch, für den Kafka zwischendurch sozusagen.
Ja. Kafka steht auf alle Fälle auf Platz 1 bis 3, also in der ewigen Weltrangliste bei mir.
Gibt es ein Lieblingsbuch von Kafka, was du hast?
Ich bin ein sehr großer Freund von diesem letzten Romanfragment namens Amerika. Als er da, der Erzähler da über, als Heizer auf dem Ozeandampfer dann in die USA schippert und der ganze Einreisevorgang und so weiter.
Vielen Dank für deinen Buchtipp auch.
Ja, und vielen Dank für deinen.
Sag mal, wo laufen wir jetzt lang?
Jetzt haben wir gerade die ehemalige Ernst-Thälmann-Straße überquert und sind vom Neubaugebiet am Hubertusdamm ins Neubaugebiet am Stern eingetaucht. Und zwar in der Grotrian-Straße, in der der Held namens René aus Skizze eines Sommers wohnt.
Ja, und wer aufmerksam liest, kann ja so einige Verweise und Verflechtungen deiner Romane untereinander jetzt in Nostalgia entdecken, oder?
Naja, ja, ganz genau. Also Nostalgia überschneidet sich nicht mit den 3 anderen Büchern. Also aus, ich nenne es mal aus der René-Trilogie, aber es streift die beiden, die anderen 3 Bücher. Und wer alles 3 liest, der sieht auch genau die Stellen und merkt auch, inwieweit sie sich ergänzen. Naja, und hier ungefähr sitzt dann René und wartet immer auf das Mädchen ohne Namen in dem Buch und ja, mit seinem Freund Mario. Der richtige Mario hat da hinten gewohnt. Und hier, wo jetzt Rewe ist, war das Orion, ne? Dieses Mehrzweckgebäude. Ah, ja. Hintenrum war dann der Eingang zur Diskothek. Und ganz wichtig hier auch die Straßenbahnhaltestelle, die dann die Verbindung wieder in die Innenstadt möglich gemacht hat.
Während wir hier so auf die Straßenbahn warten, nochmal die Frage, jetzt nach diesem Buch, nach Nostalgia, wo du dir alles nochmal von der Seele geschrieben hast, sozusagen. Was kommt jetzt als nächstes Romanprojekt?
Na, irgendwie ein Buch, das von 1990 bis 2000 spielt. Das ist so eine Zeit, die mir auch in Erinnerung total rätselhaft und schleierhaft ist. Und das muss ich auch noch für mich ordnen. Und dann kommt ein Buch, was als übernächstes, was in der nahen Zukunft spielt.
André, ich danke dir sehr, dass du mich hier rumgeführt hast durch die Orte deiner Kindheit und die Orte deiner Romane.
Ja, na gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Einmal Potsdam, Babelsberg und zurück. Nadine, da habt ihr beiden, André Kubitschek und du, ja eine ziemlich große Runde gedreht, oder?
Ja, kann man so sagen. Also am Ende waren 10 Kilometer auf dem Tacho meines Schrittzählers am Handy. Wow. Wobei, es kam mir gar nicht so vor, als hätten wir eine wahnsinnig weite Runde gedreht. Wir haben uns nur immer wieder auch so ein bisschen verirrt in Babelsberg und sind kreuz und quer und hin und her und mussten dann wieder zurück, weil manche Straßen doch anders als André gedacht hatte, gesperrt waren oder man einfach nicht durchkam. Verwachsen, da war eine Bahntrasse im Weg und so weiter. Aber ja, wir sind ziemlich lange unterwegs gewesen.
Also Ort und Worte bildet nicht nur, sondern ist auch sportliche Betätigung und hält gesund. Ging mir ja auch so mit allem Grabowatz und dem Nachtspaziergang durch den Mauerpark und entlang des alten Mauerstreifens.
Ja, kann man ja auch noch nachhören, diese Folge in genau. Der ARD-Audiothek.
Ja, genau, das ist ja das Schöne.
Aber ich muss auch noch dazu sagen, es sind ja Erinnerungen, ne, über die wir gesprochen haben und die André Kubitschek mit mir geteilt hat, die sich eben gar nicht messen und zählen lassen durch so einen doofen Schrittzähler. Und er hat mir noch viel mehr gezeigt, wo die Schwimmhalle stand zum Beispiel, in der er als Kind fast ertrunken wäre, wo seine Eltern gearbeitet haben, wo er nach der Disco früher Händchen gehalten hat mit Mädchen.
Aber du hast nicht Händchen gehalten.
Nein, Händchen gehalten haben wir nicht. Also ja, im Laufe unseres Spaziergangs ist dann doch auch etwas Nostalgie hier und da aufgekommen bei ihm. Vor allem, ja, als wir an seinem alten Wohnhaus waren, wo er den ersten glücklicheren Teil seiner Kindheit verbrachte. Vielleicht hat man es auch gehört. Ja, da haben seine Augen öfter mal geleuchtet.
Also dann doch nostalgisch. Trifft das denn auch auf seinen Roman zu, Nostalgia?
Finde ich nicht. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass da jemand schwelgt und verklärt. Und der Titel, der kommt tatsächlich aus einer Unterhaltung zwischen Mutter und Vater. Im Roman jedenfalls geht sie so, ich zitiere mal aus dem Buch, ist das Nostalgia, fragte die Mutter den Vater, dauernd zu sagen, weißt du noch damals? Im Deutschen heißt das Wort Nostalgie, verbessert dieser seine Frau. Ist das Nostalgie? Wiederholt sie die Frage mit der richtigen deutschen Vokabel. Aber so wie sie das Wort zuerst gesagt hat, gefiel es ihr besser. Es klang weicher, fast süß und es hatte eine Silbe mehr. Also sie kam ja aus Laos in die DDR und Sprache spielt auch eine Rolle in diesem Buch, wie sie sich auch die deutsche Sprache für sich erobert. Ja, und die Eltern erinnern sich eben hier an ihre gemeinsame Zeit und weißt du noch damals, ne, das dient ja auch immer dazu, sich ja einer Nähe zu vergewissern, um sie auch neu zu erfahren. Und irgendwie verhält es sich mit dem Buch auch so. Also André Kubitschek versucht, seiner verlorenen Familie nahe zu kommen, seiner verstorbenen Mutter, seinem verstorbenen Bruder und ihnen nahe zu sein. Und das ist bittersüß, das ist traurig, aber nicht unbedingt nostalgisch und auf keinen Fall sentimental. Es ist ein Potsdam-Roman, die Erzählung einer Liebe zwischen Laos, Moskau und Brandenburg mit einem bisher nicht so hell ausgeleuchteten Kapitel DDR-Geschichte, finde ich. Und es ist eine Erzählung vom Abschied nehmen und loslassen.
Klingt wie eine Empfehlung. Nostalgia von André Kubitschek, erschienen bei Rowohlt Berlin. Es hat 400 Seiten, das Buch, kostet 25 Euro. Und alle Infos zu den Büchern aus dieser Folge findet ihr in den Shownotes und im Netz auf radio3.de und rbb24inforadio.de.
Ja, und Orte und Worte gibt's immer donnerstags neu in der Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, liked uns, gebt uns ein paar Sterne und hört auch mal in die anderen Folgen rein, die es da alle gibt.
Und ich habe noch einen Tipp in eigener Sache. Jetzt muss ich mal angeben, ich habe nämlich in den letzten Wochen was wirklich Tolles gemacht. Einen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Jasmin Brock für den Bayerischen Rundfunk. Die Entscheidung, Politik, die uns bis heute prägt. Und wir haben uns in 4 Folgen angeschaut, was ist eigentlich aus Schengen geworden. Ist ja gerade sehr aktuell. Es gibt ja wieder Grenzkontrollen. Und wir waren viel unterwegs. Ich war an den EU-Außengrenzen unterwegs, in Melilla zum Beispiel. Habe eine deutsch-polnische Grenzstreife begleitet und. Also das alles in 4 Folgen lohnt sich. Die Entscheidung.
Sehr gut. Auch das zu finden in der ARD-Audiothek.
Ja. Für heute erstmal tschüss. Ich bin Stefan Oschardt. Ciao.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.